Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 3. Mai. Heute mit folgenden Themen. Heute gibt's die erste Folge unserer Serie zum Frauenstreik vom 14. Juni.
Es wäre schön gewesen, wenn wir alle die Mädel gehabt hätten. Das ist noch Zeit, oder, wo man jetzt hat.
Den ersten Schweizer Frauenstreik von 1991 auf die Beine zu stellen, war alles andere als ein Spaziergang, sagt die ehemalige Gewerkschafterin und Bundesratskandidatin Christiane Brunner. Und in Zypern tötete ein Serienmörder mindestens 7 Migrantinnen. Hinweise auf seine Morde gab es schon lange, doch die Polizei habe diese aus rassistischen Motiven ignoriert.
It's almost to be taken seriously by the police. It's not a right, it's a privilege.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Michael Spahr.
Heute beginnt die Session des Grossen Rates im Kanton Bern. Das nimmt das Migrant Solidarity Network zum Anlass, vor dem Rathaus zu protestieren. Weil das Kantonsparlament voraussichtlich einmal mehr im Asylbereich sparen will, wehren sich die Aktivistinnen und Aktivisten. Sie fordern weniger Einschränkungen im Leben von Asylsuchenden. Sie schreiben in einer Mitteilung, dass Asylzentren immer mehr einen Gefängnischarakter hätten, weil die Bewegungsfreiheit von Menschen im Asylprozess oft sehr eingeschränkt ist. Trotz Verbot im Gleichstellungsgesetz werden immer noch viele Frauen entlassen, wenn sie Mütter geworden sind. Das zeigt eine Studie über die Gäste, die NZZ am Sonntag berichtete. Etwa jede 7. Frau verliert demnach ihre Stelle, wenn sie Mutter geworden ist. Offenbar ist es in der Schweiz immer noch gang und gäbe, dass Unternehmungen Frauen diskriminieren, wenn sie Mütter geworden sind. Eigentlich sind Entlassungen wegen Mutterschaft verboten. Geklagt gegen solche Entlassungen wird jedoch relativ wenig. Viele betroffene Frauen fürchten, dass sie es danach noch schwieriger haben, einen Job zu finden. Kommt hinzu, berichtet SRF, dass nur etwa die Hälfte der Klagen Erfolg vor Gericht hat. Der Sudan kommt nicht zur Ruhe. Laut der BBC hat das Militär soeben mindestens 5 Menschen getötet, die für mehr Demokratie demonstriert haben. Nach dem Sturz des Langzeitherrschers Omar al-Bashir vor knapp 2 Monaten hat das Militär die Kontrolle des nordostafrikanischen Landes übernommen. Seither tobt ein Streit zwischen der seit Monaten gewachsenen Demokratiebewegung der Zivilgesellschaft und dem mächtigen Militär darüber, wer das Land in Zukunft regieren soll. Die Resultate in den Europawahlen vor einer Woche haben in diversen Ländern Folgen. In Deutschland ist am Wochenende die Vorsitzende der SPD, Andrea Nahles, nach der Wahlschlappe ihrer Partei zurückgetreten. Einen Nachfolger und eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht. Die grosse Koalition aus SPD und CDU-CSU, die im Moment Deutschland regiert, droht auseinanderzubrechen, berichten internationale Medien. In Frankreich nahm der Parteichef der konservativen Republikaner, Laurent Wauquiez, den Hut. Seine Partei holte gerade mal noch 8,5% der Stimmen. Das ist außergewöhnlich wenig für eine Partei, die in den letzten 20 Jahren gleich 2 Präsidenten von Frankreich gestellt hatte, nämlich Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy.
Rabe Info.
Oft und gerne nimmt die heutige Frauenstreikbewegung Bezug auf den ersten Schweizer Frauenstreik vom 14. Juni 1991. Hunderttausende Frauen beteiligten sich damals an den Streik- und Protestaktionen unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still». Heute im ersten Teil unserer Infoserie zum Frauenstreik blicken wir zurück auf die Ereignisse vom 14. Juni 1991. Christiane Brunner war damals als SMUV-Gewerkschafterin eine der zentralsten Köpfe hinter der Streikbewegung und sorgte später als SP-Nationalrätin und Bundesratskandidatin für ein Umdenken in der Politik. Der sogenannte Brunner-Effekt sorgte dafür, dass die Bevölkerung es nicht mehr akzeptierte, wenn gestandene Politikerinnen nicht gewählt wurden, einfach nur, weil sie Frauen waren. Wilma Rall hat mit Christiane Brunner gesprochen.
Im Jahre 1991 feierte der Gleichstellungsartikel in der Schweizer Bundesverfassung seinen 10. Geburtstag. Grund zum Feiern gab es allerdings wenig. Frauen waren in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft immer noch massiv untervertreten und verdienten immer noch massiv weniger als ihre männlichen Kollegen. Es waren die Arbeiterinnen der Uhrenfabriken im Valle de Joux im Jura, die als erste auf die Idee kamen, einen nationalen Streiktag auszurufen. Und in Christiane Brunner, damals Gewerkschafterin bei der Gewerkschaft Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen SMUV, fanden sie eine einflussreiche Verbündete.
Die Frauen haben einfach gesagt, jetzt haben wir 10 Jahre gewartet, es hat sich nichts geändert. Jetzt haben wir genug. Jetzt müssen wir etwas machen. Und dann hat die Frau gesagt, wir könnten eigentlich einen Streik machen.
Worauf Christiane Brunner erstmal leer schluckte, wie sie sich erinnert.
Ja, ich denke, das ist nicht so einfach. Wir waren eine kleine Gruppe. Niemand hatte eine Idee gehabt, wie man einen Streik so durchführen kann. Aber sie haben einfach wirklich genug gehabt. Vor 10 Jahren waren wir alle glücklich, weil wir den Artikel in der Bundesverfassung gewinnen konnten. Und dachte, jetzt geht etwas los. Dabei wir haben die Lohngleichheit immer noch nicht realisiert.
Also versuchte Christiane Brunner, der damaligen SMUV und heutigen UNIA, den Frauenstreiktag schmackhaft zu machen. In der Männergewerkschaft SMUV war das alles andere als ein Spaziergang.
Ja, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil es hat Männer gehabt, die gesagt haben, nein, streiken können wir sowieso nicht. Streik ist ein Tabuwort, das kann man nicht brechen mit einem Frauenstreik, wo nicht einmal alle Frauen erwerbstätig sind. Und wie sie dazu gekommen sind, allmählich, ist schon, dass die Ungleichheit, die wir gezeigt haben in der Gesellschaft, dass sie das überzeugt hat.
Und so stellte die SMUV am Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB den Antrag, am 14. Juni 1991, am 10. Jahrestag der Annahme des Gleichstellungsartikels, einen nationalen Frauenstreik zu machen. Womit die Arbeit erst richtig losging.
Die Leute nicht nur überzeugen, sondern begeistern die Idee, oder? Wir müssen etwas Starkes machen, oder? Darum einen Streik. Und ein Streik, der nicht nur die erwerbstätige Frauen betrifft, sondern alle Frauen, alle die, die daheim arbeiten.
Fast schon ein bisschen sehnsüchtig betrachtet Christiane Brunner die heutigen Möglichkeiten für den Frauenstreik vom 14. Juni zu mobilisieren.
Es wäre schön gewesen, wenn wir alle die Mittel gehabt hätten. Es ist noch Zeit, oder, wo man jetzt hat. Wir haben keine Handy gehabt, wir haben kein Internet gehabt, wir haben alles mit Flyers und Broschüren müssen machen. Ich war sehr viel unterwegs in der ganzen Schweiz, um können erklären, was es geht, um zum Begeisterung können anbringen.
Hundertfünfzigtausend Frauen protestierten sichtbar auf den Schweizer Straßen. Eine halbe Million Frauen haben in irgendeiner Form an den Streikaktionen teilgenommen.
Der immense Mobilisierungsaufwand hat sich gelohnt. Der Erfolg zeigte sich nicht nur am 14. Juni 1991, als sich Straßen und Plätze unzähliger Schweizer Städte in ein Meer aus Lila verwandelten. Der Erfolg zeigte sich auch längerfristig, wie Christiane Brunner betont.
Also das Erste, was man muss sagen, ist natürlich das Gleichstellungsgesetz. Bundesverfassung, Artikel 1 bringt nichts. Es muss ein konkretes Gesetz haben, wo sagt, was Verfahren ist, wie man macht und so weiter. Das haben wir nicht gehabt bis 1991. Und dann hat der Bundesrat effektiv das Gesetz in die Wege geleitet.
Bereits Mitte 90er trat das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Inhaltlich, aber auch netzwerk- und mobilisierungstechnisch wirkte der Frauenstreik viele Jahre fort. Beispielhaft dafür sind die lautstarken Proteste nach der Schlammschlacht und der darauffolgenden Nichtwahl von SP-Nationalrätin Christiane Brunner bei der denkwürdigen Bundesratsersatzwahl von 1993.
Im 1993, wo ich nicht gewählt war, und ein Mann, sie haben ja einen Mann gewählt, von meiner Partei, aber ein Mann. Dort war es eine spontane Bewegung, also ohne Organisation eigentlich. Auf nationaler Ebene, ein bisschen überall. Oder? Ich sagte, nein, das geht nicht. Also ein Bundesrat ohne Frau. Und warum wollen sie die Christiane Brunner nicht wählen? Also es war wirklich eine spontane Bewegung gewesen. Wahrscheinlich auch mit dem engen Zusammenhang auch mit dem Streik im 91.
Die breiten Proteste im und vor dem Bundeshaus bewirkten, dass das Parlament eine Woche später doch noch umschwenkte und doch noch eine Frau in den Bundesrat wählte. Wenn auch nicht die rebellische Christiane Brunner, dann doch die besonnene Ruth Dreyfus. Die Nachwirkungen des Frauenstreiks sorgten dafür, dass die zweite Schweizer Bundesrätin überhaupt ihr Amt im Jahre 1993 trotz allem doch noch antreten konnte.
Das war der erste Teil unserer Frauenstreik-Serie. Morgen sprechen wir mit Lisa Catena über Frauen im Comedy-Business. Die ganze Serie zum Nachhören gibt's auf der Seite www.radiofrauenstreik.ch. Bevor es hier mit einem schockierenden Beitrag weitergeht, ein Lied von The Slits, Typical Girl.
Secret.
Rabe Info.
Sieben Morde hat er bereits gestanden. In Zypern verhaftete die Polizei vor gut einem Monat einen Armeeoffizier, welcher über eine Dating-App Frauen anschrieb, um sie später beim Sex zu töten. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch über ein Dutzend weitere Opfer gibt. Der Täter verweigert jedoch die Kooperation. Würden mehr Leichen gefunden, so werde er diese identifizieren. Wo genau diese seien, verrate er jedoch nicht. Was die getöteten Frauen verbindet? Sie alle waren Arbeitsmigrantinnen im Niedriglohnsektor. Die meisten stammten aus Asien und arbeiteten als Haushaltshilfen. Die ersten Opfer wurden bereits vor 3 Jahren als vermisst gemeldet. Die Polizei bemühte sich jedoch nie um Aufklärung. Der Fall zeigt, Arbeitsmigrantinnen gelten auf Zypern als Bürgerinnen zweiter Klasse. Nur aufgrund von systematischem Rassismus und Sexismus konnte der Täter über mehrere Jahre hinweg morden, ohne aufzufliegen. Celia Gregoriou ist Dozentin am Pädagogischen Institut an der Universität der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Sie forscht und lehrt zu Migration und Gender. Katrin Hiss hat mit ihr über die Situation von Haushaltsangestellten in Zypern gesprochen.
Compared to other European countries, there are a lot of domestic workers here in Cyprus. They mostly come.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es in Zypern sehr viele Hausangestellte. Die meisten stammen aus Asien. Zahlreiche Familien haben eine Angestellte, die unter demselben Dach lebt und sich um Haushalt, Kinder oder Großeltern kümmert. Rund 20.000 ausländische Frauen seien hier offiziell als Hausangestellte registriert. Inoffiziell sind es wahrscheinlich noch Tausende mehr, welche für 350 Euro im Monat putzen, kochen und Kinder hüten. Warum übergeben dermaßen viele Familien in Zypern die Care-Arbeit einer ausländischen Angestellten?
And how comes that there are so many domestic workers in Cyprus compared to other countries in Europe?
Because there is no alternative for care labor and structures in Cyprus. So if you hire somebody from here.
In Zypern gibt es kaum eine Alternative. Es gibt kaum eine andere Möglichkeit, Care-Arbeit zu erledigen. Einerseits wäre es viel zu teuer, eine zyprische Person anzustellen. Andererseits ist die institutionalisierte Kinder- und SeniorInnenbetreuung kaum erschwinglich. Gleichzeitig macht es die zyprische Regierung sehr einfach, migrantische Frauen anzustellen. Ein sehr neoliberales Vorgehen. Die Regierung stellt keine institutionellen Strukturen zur Verfügung, welche die Care-Arbeit übernehmen, sondern outsourced diese Aufgaben sozusagen an MigrantInnen, die sie dann für einen Hungerlohn erledigen. In Zypern gibt es keinen Wohlfahrtsstaat. Der Staat nutzt seine Möglichkeiten, um die Arbeit der MigrantInnen einfach erhältlich zu machen, währenddem er sie gleichzeitig in eine äußerst prekäre Situation bringt, in der sie leicht kontrollierbar und verletzlich sind. Die ArbeitgeberInnen der MigrantInnen haben so viel Macht über deren Leben. Diese müssen eine Arbeitslast stemmen, die von keiner Gewerkschaft jemals gut geheißen würde. Und gleichzeitig leben die MigrantInnen auch noch unter demselben Dach.
In a kind of work arrangement that wouldn't be governed by any labor conventions and living in their house.
Können Sie erklären, wie die Frauen überhaupt hierher kommen? Wie läuft der Prozess ab, um nach Zypern zu kommen?
I think in their country they also have to go through certain procedures to be eligible for exit.
Ich glaube, in ihrem eigenen Land müssen die Frauen ein gewisses Verfahren durchlaufen, um berechtigt zu sein, das Land zu verlassen. Sie müssen Gesundheitschecks machen, in manchen Ländern sogar eine Ausbildung, für welche sie selbst bezahlen müssen. All dies wird von Agenturen koordiniert, Agenturen, an welche die Frauen zwischen 3.000 und 9.000 Euro bezahlen müssen. Das entspricht mindestens einem ganzen Jahreslohn für Hausangestellte hier. Das bedeutet, dass die Frauen, welche hierher kommen, mindestens das erste Jahr ausschließlich arbeiten, um ihre Schulden bei der Agentur abzubezahlen. Dieses Vorgehen ist eigentlich illegal, aber keine staatliche Stelle kontrolliert das. Dabei wäre es so leicht, einfach den Geldflüssen zu folgen.
If they wanted to really examine that, of course they could do it. Follow the money, follow the flow of money.
Und was für Arbeitsbedingungen treffen diese Frauen dann hier in Zypern an?
I think the contracts now mention terms of work. For example, they tell you which are your public holidays.
Ich glaube, der Vertrag, den die Migrantinnen heutzutage erhalten, definiert klare Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, wie viele Arbeitsstunden erlaubt sind, wie viele Feiertage sie zugute haben. Aber über viele Situationen gibt der Vertrag keine Auskunft. Situationen, die zustande kommen, weil die meisten Frauen im selben Haus wohnen, in dem sie arbeiten. Für viele Migrantinnen ist es also ein 24-Stunden-Job. Einige haben nicht einmal ein eigenes Zimmer, sondern schaffen sich ein kleines Stück Privatsphäre, zum Beispiel unter der Treppe, oder teilen ein Zimmer mit einem Kind. Eine Frau, die ich kenne, hat mir erzählt, sie habe zwar ein Zimmer für sich, aber sie schlafe nicht da. Sie schlafe im selben Zimmer wie die Großmutter. Denn diese müsse nachts mehrmals auf die Toilette und das könne sie nicht alleine. Eine andere hat mir erzählt, dass sie alle 3 Stunden aufstehen müsse, um den Großvater im Bett umzudrehen, damit dieser nicht wund liegt. Es darf nicht sein, dass eine Person die Pflegearbeit für den ganzen Tag übernimmt und gleichzeitig auch noch während der ganzen Nacht zur Verfügung stehen muss. Laut dem Vertrag ist die Nacht aber natürlich keine Arbeitszeit. Es dauert vielleicht 5 Minuten, eine Person auf die Toilette zu begleiten oder umzubetten. Somit ist ein solches Anstellungsverhältnis also auch komplett im legalen Rahmen.
But the idea of the stay in is that they say, okay, how much time did you work when you have to turn him?
Vor gut einem Monat sorgte ein Serienmörder hier in Zypern für Schlagzeilen. Noch ist nicht einmal klar, wie viele Arbeitsmigrantinnen der Armeeoffizier Nikos Metaxas umgebracht hat. 7 Leichen wurden bis anhin gefunden. Laut Medienberichten werden aber immer noch mindestens 22 weitere Frauen vermisst, welche ins Schema des Täters passen würden. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Mordserie und den Arbeitsbedingungen seiner Opfer, welche alle Arbeitsmigrantinnen waren?
Of course, their work situation makes them so vulnerable.
Selbstverständlich gibt es einen Zusammenhang. Die Arbeitsbedingungen machen diese Frauen sehr verletzlich, sehr isoliert. Isoliert von Leistungen, die normalerweise ein Staat erbringen müsste. Also zum Beispiel Schutz und Sicherheit. Die Polizei in Zypern nimmt geschlechtsspezifische Gewalt, also Übergriffe auf Frauen, überhaupt nicht ernst. Erst recht nicht, wenn die Anzeigen von migrantischen Frauen stammen. Es gab Hausangestellte, die ihre Freundinnen als vermisst gemeldet hatten. Freundinnen, die, wie sich im Nachhinein herausstellte, Opfer waren von Nikos Metaxas. Doch die Polizei hat keine solche Anzeige jemals ernst genommen und Untersuchungen gestartet. Ein ganzes System an Rassismen hat diese Mordserie möglich gemacht. Die einzige Möglichkeit zur Intimität haben diese Frauen über Dating-Apps. Diese Frauen werden von der zyprischen Gesellschaft kaum als Menschen wahrgenommen, die auch Bedürfnisse haben. Bedürfnisse nach Nähe und Intimität. 3 der Leichen wurden im Koffer gefunden, doch die Frauen waren sinnbildlich schon zeitlebens in ihrem Koffer. Sie sind hier und machen Care-Arbeit, gleichzeitig sind sie aber komplett ausgenommen vom Recht auf Schutz, Sicherheit und zwischenmenschliche Nähe. Ihre Aussagen werden nicht ernst genommen, ihre Menschlichkeit nicht wahrgenommen. Menschlichkeit muss praktiziert werden. Sie existiert erst durch Interaktion zwischeneinander, durch zwischenmenschliche Nähe, durch gegenseitigen Respekt. Wird diese Nähe Menschen vorenthalten, so verlieren sie ihre Menschlichkeit.
Doesn't exist there. It has to be practiced. It's practiced through the everyday things you do, the respect you show. So that humanity is almost evaporating.
Können Sie noch einmal zusammenfassen, welche Situation es überhaupt möglich machte, dass Metaxas über mehrere Jahre hinweg ungehindert Frauen ermorden konnte?
These were girls that wanted intimacy.
Wie die allermeisten Menschen haben sich auch die ermordeten Frauen in ihrem Alltag Nähe und Intimität gewünscht. Der Täter hatte mit Dutzenden Frauen über ein Dating-App Kontakt gehabt und ein Vertrauensverhältnis aufbauen können, bis diese einverstanden waren, ihn zu treffen. Er wusste, in was für einer prekären Situation all diese Frauen leben. Dass sie keinen Zugang haben zu einem familiären Netzwerk, zu menschlicher Nähe und dass sie von der Polizei kaum gesucht werden. Und er wusste, dass sie nichts einwenden würden gegen ein Treffen im nicht öffentlichen Raum. Es bleibt oft unausgesprochen, aber für die Frauen ist es Common Sense, dass ein zyprischer Mann nicht mit ihnen, einer Migrantin, bei einem Date gesehen werden will. Eine Migrantin sieht man höchstens dann mit einem zyprischen Mann auf der Straße, wenn dessen Existenz von der Gesellschaft auch auf irgendeine Art und Weise als mangelhaft beurteilt wird. Mit einem alten Mann zum Beispiel oder mit einem Mann mit einer Behinderung. Aber Dating zwischen in Anführungszeichen normalen Zypern und ArbeitsmigrantInnen wird man hier nie im öffentlichen Raum sehen können. In ihren Heimatländern, in Kathmandu oder in Manila, hätten die Frauen möglicherweise erst auf ein Treffen im öffentlichen Raum bestanden. Hier waren sie sofort bereit, sich im Privaten zu treffen. Sie wussten, dass eine solche Beziehung sich kaum in der Öffentlichkeit abspielen durfte.
Status in Cyprus, they also accepted the terms of this relationship cannot exist in public, it can exist only in secrecy, but secrecy also became the means of killing them.
Es hat mehrere Jahre gedauert, bis die Polizei überhaupt Untersuchungen angestellt hat, obwohl in den Netzwerken der Hausangestellten schon lange gemunkelt wurde, dass es ein Serienmörder auf Migrantinnen abgesehen hat. Was lief denn falsch bei der Polizei?
There is obviously a combination here, intersectionality of gender, violence.
Der Mordserie liegt eine Kombination von verschiedenen Diskriminierungen zugrunde. Geschlechtsspezifische Gewalt, rassistische Gewalt, Gewalt gegen Menschen, die nach Zypern migriert sind. Die Polizei in Zypern ist sexistisch und frauenfeindlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und aus Berichten von Freundinnen, die mit Gewaltbetroffenen arbeiten. Will man häusliche Gewalt melden, so wird man kaum ernst genommen. Oft wird die Polizei nicht einmal eine Anzeige akzeptieren, sondern schickt Frauen nach Hause mit den Worten, das sei ja alles gar nicht so schlimm und schließlich gäbe es sowieso keine Zeugen, eine Anzeige hätte also eh kaum Chancen. Bei der Mordserie kommen zwei Dynamiken zusammen. Es gab Vermisstenanzeigen bei der Polizei. Die getöteten Frauen wurden von ihren Freundinnen gesucht. Doch die Polizei hat diese Anzeigen abgewiesen oder nicht ernst genommen, da sie erstens von migrantischen Frauen gemacht wurden und zweitens migrantische Frauen betrafen. Die Polizei hätte Vermisstenanzeigen definitiv anders behandelt, wäre ich oder wären Sie, weiße Europäerinnen, unter den Vermissten gewesen. Und die Polizei hätte auf jeden Fall auch anders gehandelt, wenn weiße Europäer die Anzeigen gemacht hätten. Es ist fast so, als sei es nicht ein Recht, von der Polizei ernst genommen zu werden, sondern ein Privileg.
So it's almost to be taken seriously by the police is not a right, it's a privilege.
Das sagt Celia Gregorio, sie ist Dozentin am Pädagogischen Institut der Universität Nicosia.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Um 6 Uhr wird die Sendung wiederholt. Das nächste Info gibt's morgen um 11 Uhr. Podcasts und ausführliche Hintergründe zu einzelnen Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. Die Serie Frauenstreik gibt's auf www.radiofrauenstreik.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Wilma Rall, Katrin Hiss und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Schöne Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.